Herzlich willkommen zum Podcast der F&S Filtrieren und Separieren. Mein Name ist Hildegard Licko und mit mir zusammen sind Thorsten Stoffel, Tony Lawson und Bernadette Führer.
Mein Name ist Thorsten Stoffel, ich bin Produktmanager der Hengst Air Filtration Germany GmbH.
Mein Name ist Bernadette Führer und ich bin Biotechnologin im Bereich Lufthygiene und Mikrobiologie.
My name is Tony Lawson. I am the Senior Filtration Specialist bei Hengst Filtration in Munster.
Wir sprechen heute über ein Projekt, das ihr kürzlich in der F&S Filtrieren und Separieren veröffentlicht habt. Dort habt ihr nämlich versucht, einen Aktivkohlefilter für eine RLT-Anlage antimikrobiell auszurüsten. Wer von euch ist auf die Idee gekommen und warum?
Ja, wir haben während der Pandemiezeit als Filterhersteller gemerkt, dass die Lufthygiene in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich an Stellenwert gewonnen hat. Und dass es bei Lufthygiene ja nicht nur um die Abscheidung von Partikeln oder von Feststoffen geht, sondern bei Lufthygiene geht es auch um das Abscheiden von Gasen, da geht es um Luftfeuchtigkeit, da geht es um Temperatur, da geht es auch um die Reduzierung von CO2. Und in diesem Zusammenhang wird auch die Gasfiltration in Lüftungsgeräten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Hinzu kommt noch, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ja in 2021 eine verbindliche Empfehlung zur Innenraumbelastung von Gasen herausgegeben hat, sodass auch zentrale Lüftungsgeräte immer mehr mit einer Gasfiltrationsstufe ausgerüstet werden. Und da zur Lufthygiene auch die Viren- und Bakterienlast in Räumen gezählt werden muss, hatten wir als Filterhersteller die Idee, dass wir die Gasfiltration mit der Abscheidung oder mit der Absorption von Viren und Bakterien verbinden könnten, da sich ja vor allem Viren aufgrund ihrer kleinen Größe im Luftstrom so ähnlich verhalten wie ein Gas oder ein Molekül, oder Toni?
Exactly. The background here is that we are looking to reduce, create a surface which was coated there with a functionality that allows you to interact. There are a number of technologies available. What we did as a team was to manufacture some functionalized activated carbon, and we then took these to a laboratory here for what we call in vitro testing. Now, in vitro testing is usually the first stage to prove that something is antibacterial or antiviral in its functionality. These results were very promising, gave us some very high level of efficacy against standard testing, and we then decided to move on to the building of filter elements, because you have to differentiate between what we call in vitro, which is basically a liquid test, and a real test in a filter system where we're passing air and the aerosol and the bacteria through the filter and see if it actually functions as a real life filter.
Und für diesen real life test an einem echten Filterelement brauchtet ihr einen Partner, und damit bist du, Bernadette, ins Spiel gekommen. Wie ist das im Einzelnen vor sich gegangen?
Ja, genau. Also ich kann mich wirklich noch genau erinnern, wie wir aufeinander getroffen sind. Das Ganze hat sich in Berlin auf der Filtrex abgespielt. Nach meinem Vortrag ist der Thorsten ganz begeistert auf mich zugekommen und hat gemeint, ja, wir wollen gern zusammenarbeiten mit euch. Wir würden nämlich gern unsere Filter oder die Idee quasi umsetzen und in die Luft gehen. Wir wollen durchströmte Versuche machen.
Ja, wir waren absolut begeistert, oder weil wir eben halt viele Labore, Prüflabore kennen, die Filter im normalen Luftstrom messen und die Effizienz auf Partikelabscheidung eben messen können oder auch auf Gasfiltrationsleistung messen können. Es gibt auch einige Institute hier in Münster zum Beispiel, die mikrobielle Ausrüstung prüfen können, aber dann ohne Luftstrom. Und es gibt ganz wenige Institute oder Prüflabore, die eben beides machen können. Die den Luftstrom mit mikrobiellen Stoffen ausrüsten kann und dann den Filter unter reellen Bedingungen zu prüfen.
Das klingt tatsächlich nach einer anspruchsvollen Aufgabe. Bernadette, wie ist das denn im Einzelnen vor sich gegangen?
Also klassische Filtration funktioniert ja meistens mit oder nach Partikelgröße. Und Bioaerosole bestehen ja aus biologischen Partikeln, das heißt Partikel, die möglicherweise lebendig sind, die infektiös sind, sprich, sie machen irgendwas. Und wir am OFI, wir beschäftigen uns ja schon länger mit dem Thema Lufthygiene. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie kann man jetzt so einen Filter im durchströmten Setting, das heißt im Luftstrom überprüfen und charakterisieren unter der Verwendung von Mikroorganismen. Im Speziellen verwenden wir zum Beispiel Bakterien oder Viren. Dabei werden diese Bioaerosole in definierter Menge in einen Prüfkanal aerosolisiert. Und dabei können wir mittels klassischer mikrobiologischen Methoden feststellen, wie viele biologische Partikel, also Bakterien oder Viren, dabei den Filter passieren und noch infektiös sind. Sprich, wir gehen nicht nach Partikelgröße, wir gehen vor allem nach Infektiosität beziehungsweise nach biologischem Gefahrenpotenzial. Und das sehen wir als ganz wichtige Schlüsselstelle.
Also wenn ich zurückfragen darf, geht es um die Vermehrungsrate der Mikroorganismen in dieser Prüfapparatur?
Ganz genau. Also wir sprühen eine definierte Menge Bakterien beispielsweise in den Testkanal ein. Diese Bakterien, bleiben wir am Beispiel Bakterien, werden dann am Ende des Prüfkanals aufgefangen. Und danach kommen diese aufgefangenen oder gesammelten Bakterien auf eine Petrischale. Die werden dann kultiviert sozusagen. Und nach einer bestimmten Inkubationszeit, je nach Mikroorganismus, also jeder Virus oder jedes Bakterium hat unterschiedliche Wohlfühlbedingungen sozusagen, mit dem es wächst oder quasi sich vermehrt. Und anschließend wird die Menge an Bakterien oder an Kolonien optisch ausgezählt. Also ich habe dann wirklich eine Petrischale in der Hand und zähle 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Bakterien den Filter passieren. Das heißt, wir können wirklich sagen, dieses Bakterium oder dieser Virus ist am Ende noch aktiv oder eben nicht mehr.
Also um nochmal auf die Wirkung dieser Coatings zurückzukommen, Toni, im Labor habt ihr also Aktivkohlegranulat genommen und mit und ohne dieses Coating verglichen.
Yes. What the testing really showed was the fact that there is a significant difference between what we call in vitro and real life testing. The thing is to always remember is that in vitro testing brings the viruses and the bacteria into direct contact with the coated surface. This allows us to create a measure of effectiveness that shows that the surface coating works. But in real life, the particles don't always come into contact with the surface. And we need to make sure that the real life test shows that that is actually happening. And that is the difference. And what Bernadette's work showed is that the particles weren't coming into contact. They were flowing through the filter and not bringing it into contact with the surface coating. One of the problems that we always see is the fact that often people will make a claim that a material is antibacterial or antiviral, but when they put it into a filter, they do not show those test results in real life. And that is an important message here in this whole podcast for me, is the fact that there is a difference between what is claimed and what is in reality happening.
Ja, Toni, was das auch ganz wichtig für uns war, ist, dass wenn wir behaupten, dass unsere Aktivkohlefilter antibakteriell oder antiviral wirken, dann wäre ja die erste Frage von unserem Kunden, wie viel Kontaktzeit brauche ich denn zwischen der Luft, die dann viral oder bakteriell belastet ist, und dem Aktivkohlefilter, um diese Wirkung aufrecht zu erhalten oder überhaupt, dass der Filter überhaupt wirkt. Und wenn wir nur den In-vitro-Test gemacht hätten, dann hätten wir auf diese Frage keine Antwort geben können. Insofern ist es auch ganz wichtig für uns, dass wir zu diesem In-vitro-Test auch die dynamische Komponente von dieser Wirkung eben halt auch wissenschaftlich verifizieren lassen.
Also um jetzt nochmal zum Kern des Ganzen zu kommen. Ihr habt wirklich in Münster und am OFI in Wien dasselbe Material auf die gleiche Weise ausgerüstet und eingesetzt.
Hilde, stell dir vor, du hast einen Berg Kohle. Dieser Berg Kohle ist granuliert und antiviral und antibakteriell ausgerüstet. Du nimmst jetzt eine Schippe von diesem Berg ausgerüsteter Kohle und unterziehst dieser Schippe dann einem In-vitro-Test und stellt fest, super, die antivirale Ausrüstung kann tatsächlich effektiv nachgewiesen werden. Jetzt nimmst du eine zweite Schippe von diesem gleichen Berg Kohle, der immer noch antiviral und antibakteriell ausgerüstet ist, und schüttest diese zweite Schippe in eine Aktivkohlepatrone, schraubst sie zu und schickst diese Patrone mit dem dann ausgerüsteten Aktivgranulat zum OFI, denn diese Patrone mit dem ausgerüsteten Granulat stellt jetzt einen tatsächlichen echten Filter dar und kann dann auch einem reellen Test beim OFI unterzogen werden.
Bernadette, du hast also die Versuchsfilter, die du aus Münster bekommen hast, bei euch in der Versuchsanlage eingebaut, mit Luft und Mikroorganismen durchströmt und dann geguckt, was geht da durch, was bleibt am Filter hängen, was überlebt und was nicht.
Richtig. Ich habe dann die Schippe Aktivkohle in der Patrone genommen, in unseren Filterprüfstand eingebaut, wie du gesagt hast, Hilde, mit Mikroorganismen und Luft durchströmt. Und dabei haben wir unseren Fokus gelegt auf verschiedene Punkte. Also einerseits haben wir uns angeschaut, wie viele Viren bzw. Bakterien passieren den Filter und sind immer noch aktiv. Wie viele Viren und Bakterien lösen sich bei erneuter Durchströmung vom Filter oder von der Aktivkohlepatrone ab? Und wie viele Viren oder Bakterien überleben am Aktivkohlefilter selbst? Also wie viel bleiben wirklich in der Aktivkohle drin?
Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht mit gefährlichen Viren oder Bakterien experimentiert, die euch oder anderen schaden können.
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt eigentlich, weil, wie wir wissen, gibt es ja verschiedenste, komplexe, gefährliche, ungefährliche, stabile, instabile Mikroorganismen in der Luft, auf Oberflächen, überall eigentlich. Und deswegen ist es umso schwieriger, sie wirklich gezielt im Labor einzusetzen. Deswegen ist es ein wirklich essentieller Punkt, dass man jetzt spezifische Mikroorganismen auswählt, die eben ungefährlich für mich sind, also für den Menschen sind, beziehungsweise die Person, die im Labor damit arbeitet. Andererseits, dass diese Mikroorganismen, die wir gezielt einsetzen, dass die auch stabil sind in der Luft, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die in den Kanal oder irgendwo einsprühe und dann stirbt alles ab. Weil dann kann ich ja nicht sagen, was hat überlebt, was ist aktiv, was ist inaktiv. Das heißt, das Ganze war ein komplexer Entstehungsprozess am OFI sozusagen, der wirklich einige Untersuchungen beinhaltet hat, um da diese Methodik mit Bioaerosolen entwickeln zu können.
Also als wir mit dem Projekt am OFI gestartet sind, hatten wir als nicht mikrobielle Fachleute an SARS-CoV-2, also an Coronaviren, gedacht, um die unter reellen Bedingungen prüfen zu lassen. Aber als wir dann mit Bernadette in Beratung gegangen sind, um die Auswahl zu treffen, hat Bernadette uns speziell von diesem Virus abgeraten, da speziell das Corona- oder SARS-CoV-2-Virus bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, um diesen Test am OFI durchführen zu können.
Genau. Also wie schon gesagt, es gibt verschiedene Viren. Es gibt stabile und instabile Viren. Und jetzt, wenn man speziell vom Coronavirus, also von dem Coronavirus spricht, dann ist es tatsächlich so, dass der, das weiß man von verschiedensten Untersuchungen, gar nicht so stabil über lange Zeit ist, speziell in der Luft, aber auch auf Oberflächen. Daher, also Coronaviren sind jetzt nicht so optimal im Labor zu verwenden. Einerseits, weil sie jetzt schon gefährlich oder sehr ansteckend sind für den Menschen, aber auch, weil sie nicht so stabil sind in der Luft. Deswegen haben wir uns für einen speziellen Virus entschieden. Der ist ein sogenannter Bakterienvirus. Das heißt, das ist ein Virus, der, wie der Name schon sagt, nur Bakterien infiziert. Das heißt, das Ganze kann man sich gut im Labor zunutze machen, um den Virus nachzuweisen. Man mischt dann nämlich, wenn man jetzt den Virus verwendet, den Bakterienvirus, mit dem spezifischen Bakterienstamm zusammen. Und wenn dieser Bakterienvirus dann den Bakterienstamm infiziert, sehen wir das in der Petrischale und können so den Virus quantifizieren. Das heißt, dieser spezielle Bakteriophage Phi6 zum Beispiel heißt er, den haben wir bei den Untersuchungen für die Aktivkohlepatronen beispielsweise eingesetzt, weil er sich gut eignet, um eben mikrobiologisch sicher damit zu arbeiten und weil er stabil ist im Luftstrom, stabil im Sinne von, er bleibt über einige Sekunden, Minuten in der Luft, um ihn dann auch sinnvollerweise nachzuweisen.
Nachdem jetzt also die Vorbereitung und Durchführung der Versuche optimal gelaufen ist, musstet ihr am Ende aber leider feststellen, dass das Rückhaltevermögen dieser Aktivkohlepatrone für die eingesetzten Phagen, die eingesetzten Bakterienviren, nicht besonders hoch war. Toni, du hast vorhin schon mal über den Unterschied zwischen In-vitro-Untersuchung und die Untersuchung am durchströmten Filter gesprochen und du hast auch eine Erklärung, warum das so war.
Yes, exactly. The reason that we have here is the fact that the air carrying the aerosol basically is not in contact with the coated surface. And this comes down to an important factor of contact time or availability. When we talk about particles, we talk about capture of the particles, but in reality, what's happening here is the fact that these particles are not able to get in contact with the coated surface, and we're not recycling the air through the system so that it gets more opportunity to come into contact with the surface.
Ja, genau, Toni. Man kann sich zum Beispiel mal eine ganz andere Anwendung anschauen, Filter in Kfz oder in Kraftfahrzeugen. Wenn man diese Filter in Kraftfahrzeugen nutzt, um die Luft zu filtrieren, dann passiert die gleiche Luft im Recycle-Verfahren immer den gleichen Filter. Es gibt eine viel größere Konzentration an Viren und Bakterien im Kfz. Und somit hat die Luft und die Bakterien und die Viren eine viel größere Chance, mit diesem Filter und mit der antivirialen und antibakteriellen Ausrüstung in Kontakt zu treten und dass dann diese Ausrüstung auch ihre Wirkung entfaltet. In den raumlufttechnischen Anlagen passiert die Luft nur einmal diesen Filter, also muss diese antivirale und antibakterielle Wirkung direkt beim ersten Passieren der Luft zum Tragen kommen. Und offenbar ist die Kontaktzeit, die wir jetzt hier sehen und am OFI auch nachgespielt haben, nicht ausreichend, um diese bakterielle Ausrüstung auch dann wirklich, dass sie ihre Wirkung entfaltet.
Yes, this is there is a difference here. One of the aspects that the OFI test stand was designed to do, and that's very important. It was really a test stand for testing small automotive filters. The reality here is that we are dealing with what's a large room versus a small car, and the volume in a small car is very, very significantly smaller, and of course the air has to cycle around more times than it normally does in a real room life situation, where we would probably see a cycling with about 20 minutes for a typical airflow through a room through the air filter system.
Ja, Toni, ein weiterer Aspekt, den wir festgestellt haben bei der Auswertung der Ergebnisse vom OFI, ist, dass die pH-Werte zwischen der neutralen Aktivkohle und der ausgerüsteten Aktivkohle stark voneinander abweichen.
So exactly, Torsten. What we saw was there was a significant difference downstream when you extracted the aerosol from the downstream airflow. And really, this was a factor, but we do not know exactly how important that factor was at this stage.
Es ist ja so, Mikroorganismen sind ja nicht gleich Mikroorganismen. Und jetzt hängt es ganz stark davon ab, ob sich jetzt so ein Bakterium oder ein Virus wohlfühlt in seiner Umgebung. Ich bezeichne es jetzt mal einfach so. Also ein Virus oder ein Bakterium braucht bestimmte Bedingungen, um überleben zu können oder sich zu reproduzieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Material, das verwendet wird, unterschiedlichen Einfluss auf den Virus oder auf das Bakterium hat. Und eine wichtige Eigenschaft kann eben sein der pH-Wert. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise die Aktivkohle eher im sauren oder basischen Bereich ist, kann das Virus oder das Bakterium unterschiedlich drauf wirken oder quasi unterschiedlich interagieren. Und wir am OFI haben festgestellt, dass die ausgerüstete und nicht ausgerüstete Aktivkohle unterschiedliche pH-Werte aufgewiesen hat und die auch unterschiedlich auf Viren und Bakterien gewirkt hat sozusagen. Das heißt, es kann ganz stark nicht nur von der Kontaktzeit abhängen, es kann ganz stark auch davon abhängen, welches Material ich verwende, beispielsweise eben welchen pH-Wert dieses Material hat, bei welcher Temperatur und Luftfeuchte dieses eingesetzt wird. Und das wiederum wirkt sich natürlich aus auf das Wohlbefinden des Viruses oder des Bakteriums.
Bedeutet das, dass die Ausrüstung der Aktivkohle den pH-Wert so verändert hat, dass letztendlich nicht die Ausrüstung die Wirkung in der Aktivkohle erzeugt hat, sondern eigentlich der veränderte pH-Wert für diese Wirkung eben verantwortlich ist?
Also wir am OFI, wir können jetzt gar nicht so viele Details auf den genauen Wirkmechanismus sagen, weil wir wissen nichts Genaues über die exakte Ausrüstung. Also wir haben nur festgestellt, dass es Unterschiede im pH-Wert gibt bei den verschiedenen, also ausgerüstete und nicht ausgerüstete Aktivkohle und dass sich die Viren beispielsweise recht wohl gefühlt haben im nicht ausgerüsteten Aktivkohlegranulat, was eine spannende Erkenntnis ist, womit man weiter arbeiten kann, womit man weitere Informationen bekommen hat, um dieses Rätsel weiter aufzudröseln sozusagen.
Das wäre jetzt aber auch ein Aspekt, der bei beiden Versuchen, also sowohl bei den In-vitro-Tests und bei den Durchflussversuchen gleich war, nämlich dass die pH-Werte der ausgerüsteten und nicht ausgerüsteten Kohlen vergleichbar waren. Ist das so?
Exactly. In vitro testing, the particles really are encased with the water because the whole thing is in solution. This allows the bacteria and viruses to come in contact with the treated surface, which alters the pH considerably compared to what you would have in a real life situation where there is a minimal contact time. I think Bernadette can clarify that a lot better than I can.
Ich kann es versuchen, aber auf Deutsch, wenn es okay ist. ja, genau, also das sagst du ganz richtig, Toni. Also im statischen Versuch, das findet einfach im Flüssigen statt, also im Flüssigmedium. Das heißt, dieser Virus oder dieses Bakterium fühlt sich wahrscheinlich viel wohler als jetzt in der Luft und ist auch viel länger in Kontakt mit der Aktivkohle als in der Luft. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt. Und ja, noch dazu eben kann es dann, wie gesagt, davon abhängen, was für einen Virus oder welches Bakterium ich verwende. Das Fazit ist, es hängt ganz stark von den Bedingungen, von der Umgebung einfach ab, bei denen ich messe.
Exactly. If we take this logic further, in the in vitro test, we can measure the contact time between 1 hour and several days. And whereas in a real life aerosol, we're talking about a measurement contact time in measured in seconds. So it's significantly different and impacts the results that you will see.
Ganz genau. Also die Kontaktzeit können wir eigentlich nur steuern über den Volumenstrom im Prinzip, den wir anwenden auf diese Aktivkohlepatrone. Das heißt, wir haben uns angeschaut, eben einen höheren Volumenstrom, einen niedrigeren Volumenstrom über eine bestimmte Zeit. Und so kann ich im Prinzip meine Kontaktzeit steuern. Aber die Kontaktzeit, wie du sagst, ist immer noch viel, viel, viel geringer. Ein paar Hundertstel Sekunden vielleicht verglichen zum statischen Test. Und das ist ganz wesentlich.
Ja, wesentlich ist auch, dass wir den Effekt der Desorption nicht außer Acht lassen dürfen. Denn selbst wenn sich ein Virus oder ein Bakterium in der Aktivkohle verliert, also von der Aktivkohle adsorbiert wird, können wir nicht ausschließen, dass dieses aktive Virus oder das aktive Bakterium nach einer Zeit von der Kohle desorbiert. Und auch wenn es während der Verweilzeit im Filter keine Gefahr dargestellt hat, stellt dieses desorbierte Virus oder das desorbierte Bakterium nach der Freisetzung vom Filter erneut eine Gefahr für den Menschen eben dar. Und um das genau zu prüfen, haben wir die ausgerüsteten Aktivkohlepatronen nach der Prüfung am OFI entleert und haben mit Hilfe von Bernadette nachgewiesen, wie viele aktive Bakterien und aktive Viren sich nach wie vor auf dem Filtergranulat befinden. Und bei dieser Prüfung haben wir festgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt zwischen den aktiven Bakterien auf der ausgerüsteten Kohle und den aktiven Viren und Bakterien auf der nicht ausgerüsteten Kohle. Die Konsequenz ist, dass bei einer Desorption es keine Unterschiede gibt zwischen der ausgerüsteten und der nicht ausgerüsteten Kohle.
Also was ich da jetzt rausgehört habe, sind eigentlich zwei Dinge, die nicht so funktioniert haben, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt. Nämlich einmal, dass die Kontaktzeit nicht ausgereicht hat, um genug Viren an der Filteroberfläche zurückzuhalten. Und zum anderen, dass auch an der ausgerüsteten Filteroberfläche noch Viren überleben konnten.
Genau, also ich würde eigentlich den Filter oder die Patrone gern mit einer Falle vergleichen. Also eigentlich muss ja das Ziel sein, diesen Virus oder das Bakterium einmal einzufangen sozusagen, um dann überhaupt was damit tun zu können. Also um eine effiziente Inaktivierung zu erzielen, müsste ja eigentlich so ein Virus oder ein Bakterium mal auf der Aktivkohle oder in die Aktivkohle eindringen können, um dort zu bleiben. Und das war eben die große Challenge bei diesem Versuch, die wir jetzt nicht eindeutig feststellen konnten.
Yes, the thing here is, and this is very important to understand, is the difference between adsorption and particle capture infiltration. Activated carbon is designed to capture the molecules. And in most cases, this requires the molecules to sit on the surface, to be adsorbed onto the surface, and then to be desorbed from the surface. It is completely different from a particle capture situation. And what most people don't understand is that a molecule is not the same as a particle. Most people assume that, and I've had to explain it to several people in the past, that the molecule does not go through the filter in the same way that you would find in a particle flow or a fluid flow, where the particles will pass through the system with the flow. They tend to move sideways, which gives you more time for them the molecules to adsorb onto the surface. There are exceptions here, of course, is that activated carbon is used in water filtration quite widely, and it captures particles and captures and adsorbs particles. But in this case, in a real life situation, the airflow doesn't allow the particles to the time or the opportunity to actually be absorbed onto the surface. So there is a certain amount of it going on, but not to a significant degree.
Ja, absolut. Und ich bin komplett gleicher Meinung und ich glaube auch, dass dieser Effekt so wirkt. Ich will auch nochmal auf die Frage eingehen, wie kann ich denn jetzt die Viren- und Bakterienlast in einem Raum, in einem Gebäude reduzieren? Und die Antwort ist letztendlich nicht mit einem Aktivkohlefilter allein und auch erst recht nicht mit einem Kombinationsfilter, in dem eine ganz dünne Schicht Aktivkohle auf einem Papiermedium aufgebracht wird. Sondern die Antwort ist sicherlich eine Kombination. Eine Kombination aus klassischer Partikelfiltration für die Feststoffe, einer Aktivkohlefiltration, die eben dann Gase wie Stickoxide, flüchtige Kohlenwasserstoffe und so weiter aus der Luft entfernt. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass ein regelmäßiger Filterwechsel auch wichtig ist, wenn man über die Reduzierung von Viren- und Bakterienlastreduzierung nachdenkt. Denn nur durch einen regelmäßigen Filterwechsel kann ich halt dieses Wachstum auch im Filter minimieren, wenn nicht sogar komplett ausschließen.
Ein regelmäßiger Filterwechsel ist natürlich im Sinne eines Filterherstellers.
Ja, Hilde, selbstverständlich ist ein regelmäßiger Filterwechsel in unserem Interesse als Filterhersteller und Bestandteil unseres Geschäftswarens. Allerdings gibt es gesetzliche Vorschriften für Betreiber von raumlufttechnischen Anlagen, unter welchen Bedingungen, in welchen Abständen, in welcher Frequenz Luftfilter zu wechseln sind. Und insofern ist der Betreiber schon aus gesetzlicher Sicht dazu verpflichtet, diesen regelmäßigen Filterwechsel eben durchzuführen. Es gibt am Markt sicherlich Produkte, die suggerieren, dass man durch eine antibakterielle und eine antivirale Ausrüstung diese Wechsel hinauszögern kann. Aber wenn man dann noch an den Filterkuchen denkt, der sich im Filter aufbaut und der keinen Kontakt mehr zu der antiviralen Ausrüstung hat, dann ist sicherlich ein Filterwechsel, ein regelmäßiger Filterwechsel aus antibakterieller und antiviraler Sicht besser als jede antivirale und antibakterielle Ausrüstung, um diese Wechselintervalle hinauszuzögern. Und natürlich ist die Aufnahmekapazität eines Filters nach einer gewissen Zeit auch erfüllt.
Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Was sind eure Lessons learned aus diesem Projekt, was ihr zusammen durchgeführt habt?
Also mein persönliches Fazit ist, dass es häufig Normenlücken gibt. Immer wenn diese Normenlücken entstehen, können eben Hersteller Behauptungen oder Aussagen treffen, die dann eigentlich nicht die reellen Bedingungen, die dieses Produkt angewendet werden, dann nachspiegelt. Insofern gibt es Normen, die In-vitro-Tests beschreiben, aber wenn eben dieser In-vitro-Test nicht die Bedingungen vom ALT widerspiegelt, dann nutzt uns dieser In-vitro-Test nicht und dann nützt auch keine Aussage, die dann in dem In-vitro-Test nachgewiesen werden kann. Insofern mein Fazit ist, wenn man ein neues Produkt vermarktet und mit diesem neuen Produkt auch Behauptungen aufstellt, dann muss dieses Produkt auch unter diesen reellen Bedingungen geprüft und verifiziert werden.
In my opinion, there is no such thing as bad data or bad results, only knowledge gained. The coating was proven to be antibacterial, antiviral. It just was we found that it was in the wrong place within the filter. I think that what I will take away from this is the fact that I could use this technology in other ways and relocate it into the other areas, such as into the particle layer, where it guarantees much more direct contact with the particles. I see that there is an awful lot of future in what we've learned from this, and going forward, I see there is a lot of potential in other areas.
Ja, also für uns als Forschungs- und Prüfinstitut, das ist einfach ganz wesentlich. Oder ja, wir haben jetzt nach jahrelanger Erfahrung einfach gesehen, dass es nicht schaden kann, das Produkt einfach genau unter die Lupe zu nehmen und einfach reale Prozesse näher anzuschauen, sprich die Mikroorganismen ins Boot zu holen. Und dass es ganz stark von den Untersuchungsbedingungen abhängt und dass man da auf jeden Fall ein genaues Auge drauf haben sollte. Und gerade in dem Projekt haben wir gesehen, was auch Zusammenarbeit bedeutet und wie viel man aus diesen Untersuchungen auch lernen kann. Und das finde ich ganz wichtig, auch hinauszutragen.
Ja, auch wenn man anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen davon ausgehen muss, dass ein solcher antimikrobiell ausgerüsteter Aktivkohle-Patronenfilter vielleicht in absehbarer Zeit nicht gebaut wird, so sind doch in diesem Projekt eine Menge Erkenntnisse gewonnen worden, die für weitere Entwicklungen sicherlich noch nutzbar sind. Und ich bin euch sehr dankbar, dass wir alle Einzelheiten dieses Projekts so offen diskutieren konnten.
Ja, für uns war es auch eine große Inspiration, derartige Forschungsprojekte weiterzuführen. Insofern hat es uns auch sehr viel Spaß gemacht, hier teilzunehmen.
Yes, and thank you very much for allowing us to have this conversation. It's been an inspiration and been a really good experience. Thank you.
Ja, danke, Hilde, auch von meiner Seite. Es war sehr spannend für das UFI, hier auch unser Know-how einzubringen und verschiedenste Branchen und Thematiken zu verbinden.
Ja, ich danke allen fürs Mitmachen und verabschiede mich hiermit von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, auch für euch und Sie war es eine Inspiration und eine Anregung, auch zwischendurch mal in die F&S zu schauen.